Okay. Ja, schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine sehr verehrten Sachverständigen, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung, die ich im Moment noch nicht sehe, kommen aber bestimmt noch. Ah, da kommt der Herr Staatssekretär Sorge. Seien Sie herzlich gegrüßt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie zur öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Gesundheit, die eine Mischung aus Präsenzsitzung und Online-Meeting ist. Und vorab möchte ich die Sachverständigen und alle anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die uns per Zoom zugeschaltet sind, bitten, sich mit ihrem Namen anzumelden, sodass für uns ihre Teilnahme erkennbar ist. Und außerdem möchte ich Sie auch darum bitten, dass Sie Ihre Mikrofone vorerst stumm schalten. Sehr geehrte Damen und Herren, in der heutigen öffentlichen Anhörung geht es um den Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des neue psychoaktive Stoffe-Gesetzes, NPSG, auf Bundestagsdrucksache 21-1504. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung, das Ziel ist es, zum einen die missbräuchliche Verwendung von Distickstoffmonoxid, das auch als Lachgas bezeichnet wird und eine Rauschwirkung hat, einzuschränken. Und zum anderen sollen die sogenannten K.O.-Tropfen, die teils als Rauschmittel, aber auch zur Begehung von Straftaten, insbesondere gegen die sexuelle Selbstbestimmung, in eine neue Anlage 2 des neue psychoaktive Stoffe-Gesetzes aufgenommen werden. So will die Bundesregierung bestehenden Regelungs- und Strafbarkeitslücken schließen und insbesondere Kinder und Jugendliche schützen. Ob die Maßnahmen greifen, welche Wirkungen sie haben, darüber wollen wir heute mit Ihnen, den Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet, diskutieren. Bevor wir beginnen, will ich noch einige Anmerkungen zum Ablauf dieser Anhörung machen. Es stehen uns heute 60 Minuten zur Verfügung. Diese 60 Minuten werden entsprechend der Stärke der Fraktionen in Verbindung mit einer ausschussinternen Verabredung auf 2 Frageblöcke aufgeteilt. Auf die CDU-CSU entfallen 20 Minuten, die AfD 14 Minuten, auf die SPD 12 Minuten, Bündnis 90 die Grünen 8 Minuten und auf die Linken entfallen 6 Minuten. Ich darf sowohl die Fragenden als auch die Sachverständigen bitten, sich möglichst kurz zu fassen. Nur so können viele Fragen gestellt und beantwortet werden. Die Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen übertragen und ein Wortprotokoll der Anhörung im Anschluss auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Die aufgerufenen Sachverständigen, die online teilnehmen, weise ich noch darauf hin, dass sie, sobald sie ihren Redebeitrag beginnen, für uns im Sitzungssaal auf einem Würfel, auf dem Videowürfel hier erscheinen und zu sehen und zu hören sind. Und ihr Bild hoffentlich, das ist auch manchmal technisch schwierig, aber ihr Bild wird dann auch auf jeden Fall im Parlamentsfernsehen bzw. im Videostream übertragen. Bitte beachten Sie, dass Ihr Bild auch nach Ihrem Redebeitrag möglicherweise noch hier gesehen und im Internet bzw. Parlamentsfernsehen übertragen werden kann. Ich bitte die Sachverständigen, entsprechend der Regelung in § 70 Absatz 6 Satz 3 der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages beim ersten Aufruf etwaige finanzielle Interessenverknüpfungen in Bezug auf den Beratungsgegenstand offenzulegen. Das soll unseren öffentlichen Anhörungen sowohl für die Abgeordneten als auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer noch transparenter machen. Ich danke all den Sachverständigen, die eine schriftliche Stellungnahme abgegeben haben. Und dann noch ein Hinweis an die Gäste auf der Galerie. Beifallsbekundungen und Zwischenrufe sowie die Aufzeichnung der Anhörung mit dem Smartphone oder anderen Geräten sind nicht gestattet. Ich darf jetzt in die Fragerunde einsteigen und die ersten Fragen stellt die Fraktion der CDU-CSU für 10 Minuten.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, und herzlichen Dank schon mal an alle Sachverständigen auch für die Anzahl der Stellungnahmen. Das war wirklich sehr hilfreich. Meine erste Frage würde ich gerne über Lachgas stellen und einmal an die Gewerkschaft der Polizei richten und die Bundesärztekammer. Wie bewerten Sie grundsätzlich die Berichte über eine Zunahme der missbräuchlichen Verwendung von Lachgas unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Partydroge? Und daran anschließend, besteht aus Ihrer Sicht in Ihrem Zusammenhang mit der missbräuchlichen Verwendung von Lachgas Handlungsbedarf? Vielleicht die Polizei, Gewerkschaft der Polizei zuerst.
Das ist der Herr Peutz, der ist hier im Saal und der kann beginnen. Und danach ist es Frau Neumann-Grutzeck, die ist online zugeschaltet.
Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete, erstmal vielen Dank für die Frage. Mein Name ist Alexander Peutz, bin stellvertretender Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Etwaige wirtschaftliche oder finanzielle Interessen bestehen als Polizeibeamter und Herzblutgewerkschafter nicht. Zu der Frage von Herrn Professor Dr. Streck. Erstmal vielen Dank nochmal für die Frage. Also unsere Feststellungen der Kolleginnen und Kollegen der Polizei des Bundes und der Länder sind natürlich solche, dass wir eine starke Zunahme an der Verwendung oder des Konsums von Lachgas haben, wohlgleich wir die Terminologie als Partydroge etwas misslich finden, weil das verharmlost. Das ist bei Weitem so nicht der Fall. Unsere Feststellungen gehen dahingehend, dass wir das nicht skalieren können, was die Auswirkung des Konsums von Lachgas betrifft. Also das geht von Benommenheit bis hin zu Todesfällen, die unsere Kolleginnen und Kollegen wahrnehmen. Und wir nehmen das momentan wahr, dass Kinder und Jugendliche es konsumieren, weil, wie man im World Wide Web auch sehen kann, es frei zugänglich ist und man es erwerben kann und das insbesondere momentan auf Schulhöfen und öffentlichen Plätzen konsumiert wird. Das vielleicht zur Lageeinschätzung vorweg. Und wir sehen momentan kritisch, dass der Zugang, die Wirkung, der Preis und das Verfolgungsdefizit oder Vollzugsdefizit besteht. Der Zugang ist relativ einfach, das habe ich gerade erwähnt. Wir haben die Wirkung bis von der Benommenheit bis zu Todesfällen, also eine Willens- und Wehrlosigkeit bei den Opfern und Betroffenen. Der Preis bestimmt den Markt, dieser ist quasi nachzulesen. Und wir haben ein klares Verfolgungsdefizit. Dieses Defizit soll hoffentlich durch den Gesetzentwurf, die Gesetzeslücke soll geschlossen werden, sodass hier zumindest die Verstöße und Verbote bestehen, die dann aber umgesetzt werden müssen. Dieser Handlungsbedarf besteht aus unserer Sicht auf jeden Fall. Zuletzt, die Verantwortung für ein berauschendes Mittel derzeit ausschließlich in die private oder wirtschaftliche Hand zu geben, halten wir für falsch, sondern jetzt mit den Verboten und Verstößen zu arbeiten und natürlich die Sicherheitsbehörden auch in die Lage zu versetzen, dies zu tätigen und das zu kontrollieren und natürlich auch die gesetzlichen Grundlagen umzusetzen. Und mit dem Gesetzentwurf hoffen wir, dass eine Lücke geschlossen wird und aber wogleich wir in die Lage versetzt werden müssen, personell, technisch als auch gesetzlich das auch umzusetzen als Sicherheitsbehörden. Dankeschön.
Dankeschön, Frau Neumann-Grutzeck.
Ja, auch von mir einen schönen guten Tag, sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Mein Name ist Christine Neumann-Grutzeck. Ich bin Mitglied im Vorstand der Bundesärztekammer und habe keinerlei finanzielle oder sonstige Interessen, außer dem Schutz der Kinder und Jugendlichen. In Bezug auf Ihre Frage, Herr Professor Streeck, sehen wir die Berichte und die Zunahme der Verwendung von Lachgas als Partydroge, wenn man es dann so bezeichnen möchte, sehen wir das mit großer Besorgnis und sehen halt, dass es im Moment der Erwerb, der Besitz von Lachgas ja überhaupt keinerlei gesetzlichen Regulierung unterlegen hat, sodass Lachgas von jeder Person, jeden Alters legal erworben werden konnte. Und gerade diese besonders leichte Verfügbarkeit von Lachgas und auch die Anpassung des Marktes an die steigende Nachfrage sehen wir als besorgniserregend an. Man kann es im Onlinehandel, im Einzelhandel, in Kiosken oder sogar schon an Selbstbedienungsautomaten in verschiedenen Größen bis zu 2000 Gramm erwerben. Auch die Tatsache, dass Lachgas mit verschiedenen Geschmacksrichtungen zu erwerben ist, also mit Erdbeere und Ananas, hat sicherlich nichts mit dem Gebrauch in Sahnespendern oder Luftballons zu tun, sondern hier sehen wir große Gefahren. Belastbare Daten, ganz konkret zur Nutzung, gibt es nicht, liegen uns nicht vor, aber wir verzeichnen eine Zunahme der Anrufe von Vergiftungsfällen von Lachgas in den Giftinformationszentren. So war beim Giftnotruf Berlin in den Jahren 2010 bis 2015 wurden 1 bis 2 Fälle berichtet, 22 waren es dann schon 7, 2023 20 und 2024 50 Fälle. Das waren bis dato im Wesentlichen mittlere und leichte Fälle, aber es betraf eben Jugendliche und junge Erwachsene. Zum größten Teil 36 der Fälle waren das. Und Studien aus anderen europäischen Ländern zeigen eben, dass der Konsum zu schweren und bleibenden Gesundheitsschäden führen kann. Das besorgt uns sehr. aus dem Großraum Paris gibt es dort Berichte. Und vor diesem Hintergrund sehen wir es als dringend notwendig an, zum Schutz unserer Kinder und Jugendlichen hier Beschränkungen vorzusehen und die Verfügbarkeit einzuschränken. Vielleicht soweit erst.
Bitte. Dann würde ich gleich mit der Vertreterin der Bundesärztekammer weitermachen. Vielen Dank. Sie hatten das jetzt angesprochen, dass es schwere Fälle auch gibt. Könnten Sie konkreter noch mal eingehen auf die Auswirkungen, die der Konsum bedeutet und auch, wie Sie sozusagen die Teilnahme beispielsweise am Straßenverkehr, aber auch allgemein eben an der Gesellschaft weiterhin ermöglichen oder eben verhindern und nicht ermöglichen? Vielleicht könnten Sie da auch noch mal eine Einschätzung geben.
Das mache ich gerne. Also Lachgas ist ganz sicher nicht harmlos. Also die gesundheitlichen Auswirkungen können sein durch die Verletzung bei der direkten Inhalation aus der Kartusche, durch Kälte sowie Gefahr einer Verletzung der Lunge im Sinne eines Pneumothorax. Es kann zu Bewusstlosigkeit, Schwindel, es kann zu Sensibilitätsstörungen in den Händen und Füßen führen, zu Lähmungserscheinungen bis zum hypoxischen Hirnschaden. Der chronische Konsum führt zu einem Vitamin-B12-Mangel mit all den Folgen für die Blutbildung, für die Hämatopoese, das heißt zur Bildung der roten, weißen Blutkörperchen und der Thrombozyten, die dann schlecht gebildet werden. Es führt dort zu Mangelerscheinungen. Es kann zu neurologischen Störungen führen, peripherer Neuropathie, funikulärer Myelose. Diese funikuläre Myelose ist wirklich eine schwerwiegende Erkrankung, die zu Missempfindungen am Anfang an Händen und Füßen führt, im Verlauf aber die sich auch über die Gliedmaßen ausweitet, sensomotorische Störungen, Lähmung der Beine, Störungen in der Koordination zu führen kann, zu Störung der Blasenfunktion. Und unbehandelt kann diese Erkrankung zu einer Querschnittslähmung führen. Man kann natürlich versuchen, frühzeitig einzugreifen, aber das sind die Gefahren. Und was den Straßenverkehr angeht, führt jede wie jede andere psychotrope Substanz, kann Lachgas auch die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen und zu schwerwiegenden Folgen führen mit Verkehrsunfällen, die auch, Lachgas wird auch schon für Verkehrsunfälle in Zusammenhang auch mit Todesfällen in Verbindung gebracht. Und die Konsumenten glauben fälschlicherweise, dass durch einen kurzen Rausch sie im Nachgang vielleicht nicht mehr beeinträchtigt sind, aber ihre Konzentration und Reaktionsfähigkeit bleibt auch über längere Zeit beeinträchtigt. Wenn man wieder ins europäische Ausland guckt, kann man sehen, dass in den Niederlanden die Verkehrsunfälle im Zusammenhang mit Lachgas um 80% angestiegen sind von 2019 auf 2021. Von da haben wir Zahlen. Und innerhalb von 3 Jahren gab es dort 1800 Verkehrsunfälle, darunter 63 mit tödlichem Ausgang.
Jetzt eine kurze Frage bitte an den Industrieverband. Wir sehen ja vor, dass die Füllmenge von bis zu 8 Gramm darüber hinaus von den bis 8 Gramm von den Verboten ausgeschlossen ist. Durch die Regelung sollen sogenannte Sahnespender, die in Privathaushalten zum Aufschäumen von Sahne mittels Kartuschen genutzt werden, weiterhin nutzbar bleiben. Ist die Obergrenze von 8 Gramm hier sachgerecht? Bestehen in Bezug auf die Füllmenge produktionstechnische Besonderheiten?
Ja, danke für die Frage. Mein Name ist Werner Sielschott. Ich bin Geschäftsführer des Industriegaseverbandes. Wir begrüßen den Entwurf ausdrücklich, da er vorsieht, legitime Nutzung weiter zu ermöglichen und auf der anderen Seite Hürden für den Missbrauch höher zu setzen. Legitime Nutzung sind sowohl in der Industrie als auch in der Nahrungsmittelzubereitung das Stichwort, das Sie angesprochen haben, Sahnekapseln. Tatsächlich sieht der Entwurf 8 Gramm vor. Die Füllung ist aber 8,4 Gramm in vielen Fällen handelsüblich. Und um eine, ich sag mal, aufwendige Produktionsumstellung zu vermeiden, ist unser Vorschlag im Gesetz statt kleiner 8 Gramm eben kleiner oder nicht mehr als 8 Gramm steht jetzt drin, kleiner 9 Gramm zu formulieren, damit die im Markt üblichen Kartuschen weiterverwendet werden können.
Dankeschön. Dann kämen wir jetzt zur AfD. Frau Schiesel, bitte.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, und herzlichen Dank an die Sachverständigen. Ich würde mich gleich an den Herrn Sielschott wenden. Und zwar würde mich persönlich jetzt mal interessieren, ob es auch Alternativen gäbe zu dem Lachgas, das man verwenden könnte.
Ja, es gibt einen Stoff, der physikalisch dem Lachgas sehr ähnlich ist. Das ist das Kohlendioxid, die Kohlensäure. Wenn man die verwenden würde als Treibmittel, dann hätte man leider den Effekt, dass die Sahne sauer wird. Also es ist tatsächlich so, dass es keine leichten Ersatzstoffe gibt, die sich in der Sahne lösen und eben den gleichen Effekt haben. Also tatsächlich ist mir nicht bekannt, dass es da geeignete Alternativen gibt.
Okay, herzlichen Dank. Dann hätte ich an die Gewerkschaft der Polizei eine Frage, und zwar, wie Sie zu diesen 8 Gramm stehen.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich hatte es ja eben schon erwähnt, also als Gewerkschaft der Polizei sind wir nicht aus wirtschaftlichen Interessen hier, sondern eher aus Sicherheitsinteressen, erstens für unsere Kolleginnen und Kollegen und natürlich für die Bevölkerung. Und da ist uns wichtig, erstens den Zugang und den Konsum so schwer wie möglich zu gestalten. Und ich glaube, diese Praktikabilität in diesen Kartuschen, die ja in relativ großen Mengen auch erhältlich ist, nämlich in 25er oder 50er Packungen, zeigt erstens, dass der Zugang relativ einfach ist, dass die Abgabe relativ einfach ist und dass wahrscheinlich ein missbräuchlicher Verkauf auch durchaus unterstellt werden kann. Und das stört uns quasi an diesem Bereich. Deswegen schlagen wir Folgendes vor, dass wir in der Anlage nicht nur die Flexibilität und die Skalierbarkeit der Stoffe regeln, sondern eben auch die ganze Anlage flexibel behandeln, sodass in der Menge quasi auch flexibel agiert werden kann, was hinsichtlich dieser 8 Gramm oder vielleicht weniger geregelt werden sollte.
Herzlichen Dank. Wer ist denn, in Amerika ist es so, dass ab 21 Jahren im Endeffekt die Sprühsahne erst verkauft werden darf. Wäre das eine Alternative für uns in Ihren Augen? Geht an Sie. Ja.
Also wir hatten ja gerade das Thema Kinder- und Jugendschutz. Und ich sage mal so, die polizeiliche Königsdisziplin ist die Prävention. Also die Gefahrenabwehr. Wir wollen gar nicht erst, dass der Schaden eintritt. Und deswegen finde ich grundsätzlich die Anhebung natürlich des Alters als den richtigen Schritt, mit natürlich der Floskel, dass man eine Evaluierung einbauen muss und das zu beobachten. Also nochmals den Zugang erschweren, den Konsum erschweren, möglichst viele Hürden einbauen, um einen missbräuchlichen Verkauf zu gewährleisten, und eine Hinaufsetzung des grundsätzlichen Alters wäre eine richtige Feststellung.
Dann hätte ich noch eine Frage, und zwar auch wieder an die Kriminalbeamten. Wie häufig stoßen Ermittler im Bereich Onlinehandel auf Angebote von Lachgas oder K.O.-Tropfen?
Ja, da müssten wir erstmal proaktiv Streife gehen im Internet, und das machen wir nicht, weil wir die Zeit dafür nicht haben, die Leute dafür nicht haben. Also insofern ist das jetzt eine Frage, die ich eigentlich gar nicht beantworten kann. Das sind sogenannte Beifänge, wenn wir im Rahmen von Überwachungsmaßnahmen sowas mitbekommen. Aber nochmal, wir gehen nicht proaktiv auf Streife. Um das, ich meine, das könnten wir in vielen anderen Bereichen auch tun. Da könnten wir jetzt hier abendfüllend thematische Felder aufmachen, wo das notwendig wäre. Und da kann ich Ihnen mit Sicherheit sagen, dass wir dafür überhaupt keine Kapazitäten haben.
Herzlichen Dank. Dann hätte ich noch eine Frage an die Frau Steuerer. Beobachten Sie in Ihrer Praxis einen Anstieg von Lachgas- oder K.O.-Tropfenvorfällen bei Jugendlichen?
Mein Name ist Anke Steuerer, bin Kinder- und Jugendärztin und Vizepräsidentin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärztinnen. Vielen Dank für die Frage. Tatsächlich ist es so, dass wir in der Praxis jetzt so im Alltag diese Vorfälle selten sehen, weil wir ja jedes Mal es mit Substanzen haben, die sehr stark flüchtig sind. Das heißt, die werden so schnell abgebaut, dass bis die Eltern das Kind bringen können oder den Jugendlichen eigentlich meistens die Symptome schon wieder weitgehend verschwunden sind. Was tatsächlich aber zu beobachten ist, dass Eltern immer wieder von Jugendlichen berichten, dass die sich komisch verhalten, dass sie aber keinen Alkohol riechen und somit natürlich grundsätzlich der Verdacht besteht, dass psychotrope Substanzen konsumiert werden. Die Nachweisbarkeit ist aber tatsächlich bei uns dann das größte Problem.
Herzlichen Dank. Würde die Präventionsmaßnahme von Schulungen in Schulen was bringen in Ihren Augen, oder ist es?
Naja, wir haben gerade eben über die Verpackung gesprochen und die Art und Weise gesprochen, wie diese Substanzen aktuell beworben werden dürfen. Und ich meine, die werden beworben wie Gummibärchen, ja, das muss man ganz klar sagen. Und das ist eigentlich, finde ich, das größte Problem, geflavorte Substanzen mit hübschen, bunten Päckchen. Das sieht wirklich aus wie Gummibärchen, und natürlich würde da eine Aufklärung an den Schulen uneingeschränkt sinnvoll sein, ja.
Dankeschön. Ja, dann habe ich noch eine Frage. Wer sich jetzt angesprochen fühlt, würde es helfen, wenn wir GBL zum Beispiel mit Bitterstoffen versetzen würden?
Der Industriegaseverband ist Fachverband im VCI und ich habe mit den Kollegen, die heute aber leider verhindert sind, kurz gesprochen. Die Information, die ich bekommen habe, ist, dass geeignete Bitterstoffe entweder für die industrielle Nutzung störend sind oder aber auf relativ leichte Art und Weise für den kriminellen Zweck neutralisiert werden können. Das ist das, was ich hier nur so, ich sag mal, weitergeben kann.
Ja, ich habe es vorhin vergessen. Dirk Peglow vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Mit dem Beratungsgegenstand verbinde ich keine finanziellen oder persönlichen Interessen. Entschuldigung an die Vorsitzende. Ich hätte dasselbe, also ich hätte es genauso gesagt. Das ist das Problem. Erstens der Detektion, dass wir natürlich, also was überhaupt die Beibringung solcher Stoffe angeht, eigentlich überhaupt kein Lagebild haben. Das wissen wir schlicht und ergreifend nicht. Aber dass ich jetzt auch weiß, dass das im Grunde genommen ein Problem darstellen könnte, weil wenn wir die Menschen, die diese Stoffe einsetzen, um Straftaten zu begehen gegen die sexuelle Selbstbestimmung, dann glaube ich schon, dass das so, wird mir das auch von anderen Menschen, die richtig Ahnung haben, auch chemisch dazu gesagt, dass man das eben relativ schnell neutralisieren kann. Insofern wäre so eine Maßnahme in der Folgewirkung oder in dem, was man dadurch verhindern möchte, nicht zielführend.
Herzlichen Dank für die Antworten.
Ja, vielen Dank. Dann ist jetzt die SPD an der Reihe.
Herr Dr. Ja, herzlichen Dr. Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage richtet sich an die Bundesärztekammer. Frau Neumann, Rützke, Sie haben ja vorhin zum Konsum von Lachgas ja die gravierenden gesundheitlichen Folgen für Kinder und Jugendliche geschildert. Sehen Sie vor diesem Hintergrund im vorliegenden Gesetzentwurf Nachbesserungsbedarf?
Also grundsätzlich begrüßen wir es natürlich erstmal, dass wir diesen Gesetzentwurf haben und eine Einschränkung haben. Wo wir Nachbesserungsbedarf sehen würden, ist bei der Menge dieser 8 oder wie ich jetzt eben gelernt habe, 8,4 Gramm Kapseln, dass wir die Frage haben, wie man beschränkt eventuell den Zugang einfach oder die Menge, die man erwerben kann als Privatperson. Also weil ich natürlich über die, wenn ich viele von diesen kleinen Kapseln kaufe, natürlich den gleichen Effekt erzielen könnte. Das wäre der eine Punkt. Und der zweite Punkt wäre wirklich, diese Geschmacksstoffe auch zu entfernen, diese Aromastoffe und die nicht zuzulassen, weil für mich gibt es keinen sinnvollen Grund dafür. Und ein weiterer Punkt, wenn wir über Kinder und Jugendliche sprechen, ist es natürlich neben der Prävention, die ja eben schon zum Anfang die Aufklärung über diese ja nach außen erstmal harmlos wirkenden Substanzen, so werden sie ja dargestellt, ist es diese ganze Form von Werbung, Sponsoring von Lachgas zum Schutz von Kindern und Jugendlichen zu regulieren. Das wäre noch ein Punkt, der uns auch wichtig wäre. Da gehören auch Social Media dazu, ganz wichtig.
Herzlichen Dank. Meine nächste Frage richtet sich an die Gewerkschaft der Polizei. Der Erfolg dieses Gesetzgebungsvorhabens wird ja auch davon abhängen, dass Verstöße gegen die Verbote konsequent geahndet werden können. Besteht aus Ihrer Sicht gesetzlicher Nachbesserungsbedarf, damit Polizei und Zoll die neuen Regelungen wirksam umsetzen können?
Ja, vielen Dank für die Frage. Der Drogenmarkt boomt. Die Rauschgiftkriminalität ist aber eine Kontrollkriminalität. Mit dem Gesetz wird eine Gesetzeslücke geschlossen. Das ist grundsätzlich richtig. Das befürworten wir auch. Das hatte ich eben auch schon erwähnt. Der Verkauf, der Erwerb und der Konsum müssen dementsprechend eingeschränkt werden. Wo sehen wir Nachbesserungsbedarf im Gesetz als auch darüber hinaus? Erstens, es müssen klare Regelungen und Benennungen der Verwendungsabsicht oder der Nachweisführung erfolgen im Gesetz. Also warum wird erworben in einer Größenmenge, warum wird geworben in einer Größenmenge mit ganz bunten Bildern wie Gummitierchen, wie eben gerade schon erwähnt wurde. Wir möchten eine klare Flexibilität, was die Mengen und die Stoffe in der Anlage betrifft. B und C, wir wollen natürlich gewisse Aufsichtsregulatorien für den Zoll und die Polizeien des Bundes und der Länder. Das betrifft insbesondere eine Pflicht hinsichtlich Zoll- und Grenzkontrollen, also der logistischen Prozesse im Hintergrund, weil das wird überwiegend der Fall sein, dass wir auch im virtuellen Netz kontrollieren müssen und ermitteln müssen. Dazu brauchen wir quasi auch dementsprechende Aufsichtsregulatoren. Und letzter Punkt in dem Bereich für dieses Gesetz, natürlich der große Punkt Prävention. Gefahrenabwehr, also Bildungseinrichtungen, Aufklärungskampagnen, dementsprechend auch ein Verbot von entsprechender Werbung, was eben benannt wurde mit bunten Bildern. Und darüber hinaus, über das Gesetz, brauchen wir natürlich stetige Anpassung der einklassifizierten Stoffgruppen anhand auch des Gesetzes NSPG und auch des BTMG. Wir brauchen eine personelle Ausstattung der Sicherheitsbehörden. Also der Vollzug und die Verstöße müssen natürlich kontrolliert und geahndet werden. Die Belastungssituation bei den Sicherheitsbehörden ist derzeit hoch. Wir brauchen einen Fort- und Weiterbildungsbedarf. Das ist quasi erschwerend hinzu. Der Bund hat bestellt, also möge der Bund auch dementsprechend bezahlen und die Voraussetzungen dafür schaffen. Und wir brauchen eine materielle technische Ausstattung, also die Nachweisführung oder Hauptdetektion ist eben schon ernannt worden. Uns fehlen schlichtweg die technischen Voraussetzungen, das zu erkennen, weil der Nachweis eben alles, was länger als 24 Stunden betrifft, so erschwert ist, dass es irgendwann nicht mehr möglich ist und dass wir im Bereich der Strafbarkeit oder strafprozessualen Maßnahmen dann keine Handhabe mehr haben. Und letztens, wir brauchen moderne Ermittlungsbefugnisse. Wir nehmen wahr, dass Kriminalität vielmals im virtuellen Raum stattfindet. Der Verkauf, der Erwerb findet im virtuellen Raum statt, in der Größenmenge. Und wir befinden uns hier im Bereich der organisierten Kriminalität, weil hier professionell erworben, verkauft, weitergegeben etc. pp. Wird. Und deswegen brauchen wir moderne Ermittlungsbefugnis. Das betrifft Mindestspeicherfristen von IP-Adressen, Nutzung von künstlicher Intelligenz für Ermittlungsbefugnisse, für die Auswertung, Analyse von Daten, Quellen-TKÜ, Online-Durchsuchung, alles im Bereich der strafprozessualen Maßnahmen. Im Bereich der Prävention will ich davon gar nicht anfangen, weil die Polizeigesetze der Länder absolut veraltet sind. Also strafprozessual moderne Ermittlungsbefugnisse, präventiv sollte eine Strahlwirkung in Richtung der Länder erfolgen, dass auch die präventiven Maßnahmen angepasst werden. Dankeschön.
Herzlichen Dank. Ich nehme die Zeit in die zweite Runde mit.
Ja, danke schön. Dann kämen wir jetzt zu Bündnis 90 Die Grünen. Frau Heidmann.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich würde gern Herrn Professor Dr. Bernd Werse befragen, der, glaube ich, online dabei ist, und zwar konkret mit der Frage, ob Sie Erkenntnisse und Daten dazu haben, wie bei beiden Substanzen, über die wir heute reden, Lachgas und auch GBL, die gesellschaftliche Verbreitung ist. Können Sie dazu was sagen? Und uns als Grünen ist natürlich gerade was GBL, den Grundstoff der sogenannten K.O.-Tropfen angeht, der Opferschutz sehr wichtig. Sehen Sie es da als ausreichend an, jetzt hier diesen Stoff ins neue psychoaktive Stoffegesetz aufzunehmen? Oder welche begleitenden Maßnahmen würden Sie sich wünschen, um hier den Opferschutz zu stärken?
Ah, da ist Herr Werse, ist da.
Das ja, gut. Ich bin da. Bitte schön. Ja, hallo, Bernd Werse. Ich habe eine Professur an der Frankfurt University of Applied Sciences und leite hier das Institut für Suchtforschung. Bin außerdem noch Sprecher des Schildauer Kreises, habe aber keinerlei Interessenkonflikte. Erstmal generell zur Verbreitung. Bei Lachgas sind wir tatsächlich somit die einzigen hier in Frankfurt, die überhaupt konkrete Daten dazu haben, wie sich das entwickelt hat. Aus unserer repräsentativen Schulbefragung, wo wir tatsächlich seit 2002 nach Lachgas gefragt haben, über lange Zeit war die Prävalenz ungefähr auf demselben Niveau, bei irgendwas zwischen 5 und 10% von Jugendlichen, die das überhaupt mal ausprobiert hat. Aber es gab immer nur ganz, ganz wenige, die es regelmäßig konsumiert haben. Seit einigen Jahren jetzt, mit einem Höhepunkt im Jahr 2022, sind diese Werte gestiegen bis auf 17% Konsumerfahrung. Und da ist dann auch die 30-Tages-Prävalenz, also der aktuelle Konsum, dann auch auf einmal auf 6% angestiegen. Also, und das hat ganz offensichtlich ja mit diesen neuen Formen, die ja jetzt schon mehrfach angesprochen worden sind, diese bunten Flaschen, die einfach sehr, sehr viele Einzeldosen enthalten, zu tun. Also das sehen wir auch so und deswegen begrüße ich auch also generell, dass es überhaupt mal sowas wie Regulierung geben soll, auch wenn mir eine andere Art von Regulierung lieber wäre. Was GBL angeht, da erstmal ganz wichtige Sache, diese Gleichsetzung GBL-K.O.-Tropfen ist einfach falsch. Also erstens ist, finde ich, K.O.-Tropfen ist sowieso schon ein sehr problematischer Begriff, weil es in aller Regel nicht darum geht, die andere Person wirklich auszunocken, also wirklich bewusstlos zu machen, sondern so zu berauschen, dass man unter Umständen hinterher noch irgendwas Schlimmes mit ihr anstellen kann. Aber auch das ist nicht das ganze Phänomen. Es gibt eben auch durchaus Fälle von solchen Spiking, wie es oft in der Literatur genannt wird, wo eben keine schlimmen Verbrechen hinterher passieren, die aber jetzt trotzdem, die es auf gar keinen Fall bagatellisieren will. Ich unterstütze auch die Meinung von Herrn Peglo vorhin. Es gibt viel, viel zu wenig Erkenntnisse dazu und da muss viel mehr passieren. Aber jetzt zur Frage der Verbreitung. GBL, nach dem, was wir jetzt auch zum Beispiel aus Frankfurt wissen, ist ungefähr gleichbleibend auf einem ziemlich niedrigen Niveau, die Verbreitung. Und es konzentriert sich aber eben auf bestimmte Szenen, also auch insbesondere auf Partyumfelder, aber eben auch auf so diese sogenannte Chemsex-Szene, wo es dann quasi für Sexpartys eingesetzt wird. Und da hat sich aber auch relativ wenig dran geändert in den letzten Jahren.
Danke. Können Sie zum Opferschutz noch was sagen?
Ja, genau. Opferschutz. Dazu wäre es auf jeden Fall dringend nötig, mehr Ursachenforschung zu betreiben und auch überhaupt Grundlagenforschung zu diesem Thema, wie weit überhaupt unterschiedliche Formen von diesem Spiking verbreitet sind, um dann auch einfach gezielter Bewusstsein zu schaffen, sowohl bei der Allgemeinbevölkerung als auch bei der Medizin oder auch der Strafverfolgung für solche Fälle und wie man diese angehen könnte. Und da ist noch viel Forschung für erforderlich.
Ja, vielen Dank. Dann die Fraktion Die Linke. Atta Schrippener.
Vielen Dank. Ich würde meine Frage auch an Herrn Professor Bernd Werse stellen wollen, und zwar eher zum Gesetz selbst, zum NPSG. Das ist ja evaluiert worden. Und was würden Sie sagen, welche Wirksamkeit hat es entfaltet in Bezug auf die Verringerung des Drogenangebots und der Nachfrage der dort enthaltenen Drogen? Und welche Wirksamkeit erwarten Sie in Bezug auf viel genutzte Industriechemikalien, wie eben zum Beispiel GBL, wenn es dort aufgeführt wird?
Ja, was das Angebot angeht, gab ja diese offizielle Evaluation. Da wurde im Grunde genommen bescheinigt, dass es kaum Auswirkungen gab, was so das generelle Angebot angeht. Aber es gab halt eben eine Verlagerung auf komplett illegale oder zumindest illegalere Quellen, also dass man zum Beispiel auf Shops im Ausland zurückgegriffen hat. Die Nachfrage war einige Jahre danach sogar noch gestiegen, wenn man jetzt den Daten von unseren Kollegen im IFT in München, also die regelmäßige Repräsentativbefragung, Suchtsurvey, Glauben schenken mag. Allerdings ist das sowieso alles auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Das heißt, dieser Anstieg kann auch statistisches Rauschen gewesen sein. Aber Legalität scheint bei so stark wirksamen Drogen sowieso kaum von Bedeutung zu sein. Also es gab viele, viele Leute, die dann, nachdem bestimmte Substanzen illegalisiert wurden, dann trotzdem sie illegal weiter konsumiert haben. Aktuelles Beispiel ist zum Beispiel Mephedron. Das wurde mit als eines der ersten NPS illegalisiert, schon 2009, und erlebt anscheinend in manchen Partyszenen jetzt eine Renaissance, obwohl es, wie gesagt, schon lange illegal ist.
Noch ganz kurz die Nachfrage. Das heißt aber auch hat es bei Industriechemikalien, die in der Industrie im Umlauf sind, hat es dort andere Auswirkungen oder wie würden Sie das dort einschätzen?
Ja, danke für den Hinweis. Bei GBL ist sowieso die aktuelle Lage, also ich habe mal so eine kleine Google-Recherche gemacht, so dass sich deutsche Firmen eigentlich weitestgehend an die Selbstverpflichtung halten, kein konsumierbares GBL für Endkunden zur Verfügung zu stellen, sondern man muss immer nachweisen, dass man Gewerbe hat und so. Und die einschlägigen Shops, die es im Internet gibt, geben keinen Ort an. Da kann man davon ausgehen, die sitzen sowieso alle im Ausland. Also Shops, die sich ganz eindeutig an Endkunden oder eben auch an Menschen, die damit Verbrechen begehen wollen, richten. Und insofern erwarte ich jetzt gar nicht so eine große Änderung, was die Lage des Handels angeht. Insofern wird sich wahrscheinlich diese Gesetzesänderung wahrscheinlich eher in einer Kriminalisierung der Konsumenten äußern als in einer größeren Beeinträchtigung des Angebots.
Vielen Dank. Die paar Sekunden würde ich vielleicht übernehmen für die nächste Runde.
Ja, hängen wir hinten dran. So, dann kennen wir die zweite Runde. CDU, Herr Professor Streeck, Sie dürfen.
Ja, vielen Dank. Ich würde meine Frage gerne an die Gewerkschaft der Polizei und den Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte richten. Aber es geht auch weiter um GBL und BDO. Können Sie einmal schildern, warum diese K.O.-Tropfen, also die beiden Produkte, so gefährlich sind? Und wie prägt das auch langfristig die negative Erfahrung die Betroffene? Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Frage hinsichtlich der Substanzen. Also wir befinden uns hier im Bereich der Straftaten, Verbrechenstatbestände. bei quasi missbräuchlicher Nutzung und dann gegebenenfalls Konsequenzen daraus. Das Problem daran ist vielerorts, dass wir synthetische Substanzen haben und einen Mischkonsum mit Alkohol erfahren. Und die Opfer sich dadurch natürlich, also die Betroffenen und die Opfer sind darauf nicht eingestellt. Es trifft sie plötzlich und die Opfer sind dann wehr- und willenlos. Und das hatte ich vorhin schon skizziert. Also für uns ist das sehr schwer skalierbar, weil von Benommenheit bis hin zu Todesfällen eben alles dabei ist. Was es für uns so schwierig macht und es gefährlich macht, ist eben die Punkte, die ich eben schon angesprochen habe. Erstens der Zugang zu diesen Substanzen, weil er eben frei erhältlich ist. Zweitens die missbräuchliche Nutzung im Bereich der Verbrechenstatbestände. Drittens die Wirkung, die davor hervorgerufen wird, die ja teilweise Langzeitwirkungen mit sich bringt, also psychische, aber werden Sie vielleicht Sie drauf eingehen, ich bin Polizist. Und die unkalkulierbare Wirkung. Und für uns macht es als Sicherheitsbehörden, als Polizei des Bundes und der Länder das so schwer, weil wir die Nachweisführung eben nicht haben. Also aus Opferperspektive kann man jedem Opfer nur raten, so schnell wie möglich bei einer Wahrnehmung den Weg zu gehen und die Anzeige zu erstatten, weil alles, was länger als 24 Stunden dauert, erschwert uns die Nachweisführung, sowohl in Körperflüssigkeiten, insbesondere im Urin. Und damit natürlich erschweren uns die Ermittlungen. Deswegen aus Opferperspektive und präventiv natürlich Aufklärungsmaßnahmen betreiben. Also die Gefährlichkeit wird deutlich durch den Zugang, durch die Wirkung, durch den Mischkonsum und natürlich durch das Verfolgungsdefizit, was ich eben skizziert habe, weil es uns erschwert, das nachzuweisen und dann auch effektive Ermittlungen im Bereich der Kriminalpolizei zu tätigen, bis hin zu hoffentlich Verurteilungen. Vielen Dank.
Ich darf gleich anschließen. Letztendlich ist es deshalb so gefährlich, weil die Wirkung ganz wenig kalkulierbar ist und auch die Kinder, ja, wir reden ja tatsächlich öfters auch um jüngere Menschen noch, völlig unkalkulierbar ist, weil sie ja nicht an Drogen und Alkohol gewohnt sind unbedingt. Ja, das heißt, wir gehen hier nicht von jemandem regelmäßig Konsumierenden aus, sondern jemand, der eigentlich damit gar nicht rechnet, dass er jetzt mit diesen Substanzen konfrontiert wird. Und die Gefährlichkeit tritt vor allem dann ein, wenn die Kinder eben gerade oder Jugendlichen anfangen zu erbrechen, unbeaufsichtigt sind und dann zum Beispiel am Erbrochenen ersticken können. Also das ist sicherlich eine nicht ungefährliche Situation. Und dann haben wir um die Frage nochmal den Kontrollverlust, der dann passiert. Und Sie wissen hinterher nicht mehr, was mit Ihnen passiert ist, ist durchaus ein Thema, weil die Jugendlichen sind ja nicht dumm und doof. Das heißt, wenn die so eine Situation erleben, dann fragen die sich, was ist mit mir passiert, fangen an, im Internet zu recherchieren und kommen dann darauf, dass sie vielleicht dann in der Laiensprache K.O.-Tropfen bekommen haben könnten, bekommen dann auf einmal Angst, was ist mit mir passiert und haben dann tatsächlich dadurch eine erhebliche psychische Belastung. Und es sind auch im Einzelfällen tatsächlich posttraumatische Belastungsstörungen beschrieben.
Herzlichen Dank. Unsere nächste Frage geht an den Industriegaseverband e.V. Die Verwendung eines neuen psychoaktiven Stoffes nach Anlage 2 zu gewerblich, industriellen oder wissenschaftlichen Zwecken sowie die Verwendung als Arzneimittel und Medizinprodukt sind in der Novelle ausdrücklich weiterhin ohne Einschränkungen erlaubt. Ist die angedachte Regelung zweckdienlich, um relevante Lieferketten und industrielle Prozesse nicht einzuschränken?
Vielen Dank für die Frage. Unsere Bewertung ist, dass das im Entwurf der Fall ist. Wir begrüßen den Entwurf ausdrücklich. Wir schlagen vor, dass auch der Onlinehandel über entsprechende Plattformen, nicht bei Amazon, die Lachgaskartuschen bestellen, aber der gewerbliche Handel, der für Industriegase auch über Fachplattformen stattfindet, dass der weiterhin ermöglicht werden soll, wenn eine Verwendungszweckbestimmungsprüfung und Verwenderprüfung stattfindet, wenn man das mit vertretbarem Aufwand regeln kann. Und tatsächlich haben unsere Mitgliedsunternehmen schon heute solche Regelungen. Also es kann nicht jeder beim Industriegaseunternehmen eine Flasche Lachgas bestellen. Der Missbrauch findet eher mit Lieferungen statt, die auf irgendwelchen Wegen hier auf den Markt gelangen, aber eben nicht aus dem Handel der Industriegaseunternehmen. Also wir begrüßen die Regelung und wir halten sie für angemessen. Sie ermöglichen die legitime Nutzung auf eine vernünftige Art und Weise und tragen aber hoffentlich die anderen Regelungen im Gesetzentwurf dazu bei, dass der Missbrauch, der uns als Branche auch vom Image her immer wieder Probleme macht. Wir werden damit Dingen identifiziert, die gar nicht ihren Ursprung bei uns in der Branche haben, sondern auf anderen Wegen stattfinden. Wir begrüßen also ausdrücklich, wenn der Entwurf in der Form dann auf den Weg gebracht wird. Danke.
Eine weitere Frage an die Gewerkschaft der Polizei. Wie beurteilen Sie die vorgesehene Ermächtigung des BMG, die durch Anlage 2 neu eingeführte Positivliste rasch anpassen zu können, im Falle eines drastischen Anstiegs der missbräuchlichen Verwendung bestimmter weiterer Stoffe?
Vielen Dank für die Frage, Herr Abgeordneter. Wir bewerten diese Grundlage als positiv. Das trägt einer dynamischen Entwicklung bei, die wir ja momentan auf dem Markt beobachten. Die Anpassung ist wünschenswert. Das hatte ich vor uns bereits erwähnt, dass wir uns hier in der Anlage eine Flexibilität wünschen, nicht nur hinsichtlich der einklassifizierten Stoffe, sondern eben auch der Mengen, die eben schon angesprochen wurden. Obwohl ich es als Herzblutgewerkschaft und Polizist schon spannend finde, ich hatte in diesem Raum die Anhörung zu Cannabis und da war dieselbe Diskussion. Ich finde es persönlich als auch als Polizeivollzugsbeamter falsch, sich an Grenzwerte oder Höchstwerte heranzutasten in der Abwägung hinsichtlich, entschuldigen Sie, wirtschaftlicher Interessen oder Logistikketten und der Sicherheit, Straßenverkehr, Kinder- und Jugendschutz. Ich würde da deutlich einen restriktiveren Kurs mir wünschen als Polizeibeamter und Herzblutgewerkschafter, nämlich dass man da nicht experimentiert, sondern evaluiert, sich die Situation anschaut, wie sich die Entwicklung annimmt, weil wir haben eine prekäre Situation und wir haben eine Rauschgiftkriminalität, die Kontrollkriminalität ist. Vielen Dank.
Vielen Dank. Was müsste man denn, meine Frage geht an die Vertreterin der Kinderärzte, was müsste man denn tun im Bereich der Prävention, um noch mal näher an die Kinder und Jugendlichen heranzukommen?
Ich denke, das Wichtigste ist wahrscheinlich tatsächlich die Werbung zu verbieten und die also was auch schon angesprochen ist, das Flavoren von diesen ganzen Substanzen zu verbieten, damit eben die Verwechslung für Kinder und Jugendliche mit harmlosen Substanzen nicht stattfinden kann. Und dann gehen wir natürlich ganz klar in die Prävention, das heißt also in die Schulen und dann auch auf Social Media, um wirklich die Gefährlichkeit der Substanzen klarzumachen. Sowohl das Wort K.O.-Tropfen als auch das Wort Lachgas und alle die auch sonst noch so verwendeten Worte in der Alltagssprache suggerieren ja eigentlich uns immer, dass es sich um harmlose und lustige, also lachende Substanzen handelt. Und in Wirklichkeit ist es ja was ganz anderes.
In Bezug auf die Schulen, es sind ja da die Länder auch zuständig. Ich würde es trotzdem noch mal adressieren, weil ich weiß, dass auch Landesvertreter zuhören. Was würden Sie sich in Bezug auf die Schulen in diesem Bereich noch mal wünschen? Denn Ziel ist natürlich, in die Lebenswirklichkeiten auch der Kinder zu kommen.
Naja, wenn wir N2O haben, dann würde ich mal sagen, im Chemieunterricht könnte man vielleicht das perfekt implementieren und gleich die Prävention mit unterbringen. Also das sind, glaube ich, so Dinge, wir haben hier es mit chemischen Substanzen zu tun und wenn man die gut unterbringen kann, gut platzieren kann, sind vielleicht manchmal gar nicht so sehr die theoretischen Substanzen im Unterricht sinnvoll, sondern vielleicht mehr die, die einem dann auch im Gehirn kleben bleiben, weil man eine praktische Anwendung damit verbinden kann.
Vielleicht 25 Sekunden. Darf ich? Eine schnelle Frage an den Verband kommunaler Unternehmen. Können Sie sagen, was es bedeutet, dass zunehmend jetzt Aufkommen von Lachgaskartuschen im Restmüll zu finden sind und was das im Grunde für die Abfallwirtschaft bedeutet in den Kommunen? Vielen Dank.
Aber ganz schnell. Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Frage, Alexander Neubauer vom Verband Kommunaler Unternehmen. In der Tat sind die Lachgaskartuschen in den letzten Jahren immer mehr im Restmüll zu finden. 2024 war das so ein bisschen, hat man so das Gefühl gehabt, irgendwie Lachgaskartuschen sind so der Hit des Jahres. Es war eine heiße Jahreszeit im Sommer. Also immer mehr Lachgaskartuschen fälschlich entsorgt im Restmüll. Das sorgt wiederholt für Explosionen in unseren Müllverbrennungsanlagen. Und wenn Sie eine größere Explosion in den Müllverbrennungsanlagen haben, weil es handelt sich ja um Druckbehälter, dann haben Sie natürlich Schäden an den Müllverbrennungsanlagen. Die müssen dann teilweise runtergefahren werden. Es muss geguckt werden, ob die Anlage repariert werden muss. Und Sie haben große Schäden, weil dann der Abfall woanders sozusagen behandelt werden muss. Und wenn das so weiterginge, hätten wir auch Probleme langfristig mit der Entsorgungssicherheit.
Dankeschön. Dann kämen wir jetzt noch mal zur AfD. Sie haben noch 7 Minuten. Ja, bitte, Herr Dietz.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit zu fragen. Und ich stelle die Frage jetzt mal offen an die Sachverständigen, weil ich nicht weiß, wer die Erkenntnisse darüber hat. Und zwar interessiert mich, wie das im europäischen Maßstab behandelt wird, diese Gefährdung und diese Probleme, ob es da Erkenntnisse gibt, denn das sehe ich ja, dass das sicherlich auch grenzübergreifend ist und dass auch die Produkte grenzübergreifend dann durch die Grenzen durchfließen können.
Sieht sich jemand in der Lage, die Frage zu beantworten, vielleicht auch online? Ja, bitteschön. Ja.
Also das Thema Lachgas wird auch bei uns im Europäischen Industriegaseverband zunehmend diskutiert in den letzten, ich würde sagen, 2-3 Jahren. Und die Berichte, die wir hier auf der deutschen Seite hören, hören wir auch schon mit Vorlauf aus anderen Ländern, Nachbarländern, Niederlande, Großbritannien beispielsweise. Es gibt unterschiedliche Regelungsansätze. Aus Frankreich hat es eine Initiative gegeben, Lachgas als reprotoxisch einzustufen. Etwas, was wir eher nicht befürworten, wo wir auch den wissenschaftlichen Nachweis jetzt nicht so klar sehen. Also es gibt unterschiedliche Ansätze, mit dem Thema Lachgas umzugehen. Das Problem ist in anderen europäischen Ländern auch gegeben, auch mit den Schäden in den Müllverbrennungsanlagen. Und unserer Ansicht nach ist der hier vorliegende Entwurf ein relativ angemessener Weg, damit umzugehen. Es gibt also unterschiedliche, es gibt auch rigorosere Verbote, hier auch gefordert. Da gibt es sehr unterschiedliche Regelungen. Soweit ich weiß, keine einheitlich europäische bis jetzt.
Keine weiteren Fragen?
Doch. Ja. Bitte. Dankeschön. Und zwar eine Rechtsfrage mit drei Bereichen. Erstens, welche Übergangsfristen und Umsetzungsfristen sind eingeplant? Zweitens, was sind die vorgesehenen Strafen für illegalen Handel mit NPS? Und drittens, gibt es Spielräume oder Schlupflöcher, die den Missbrauch weiterhin ermöglichen? Dankeschön. An den Herrn von der Polizeigewerkschaft, bitte.
Ja, bitte.
Also zu den drei, also vielen Dank für die Frage. Zu den drei Fragen. Also Schlupflöcher hatte ich eben schon erwähnt, nämlich, dass es eben Mengen gibt, die erworben werden können, auch in größeren Mengen. Und da sehen wir schon die Gefahr, dass es auch zu Verkauf kommen kann durch kriminelle Strukturen, weil der Erwerb momentan noch nicht reguliert ist und eben auch im Bereich der Industrie immer noch Kartuschen erworben werden können. Zweitens sehen wir eher das Defizit, wie es auch schon erwähnt wurde, im Bereich der Werbung. Es wird beworben wie Gundenbildchen, Gummitierchen, das würden wir restriktiver auf jeden Fall handeln. Ebenso die Grenzwerte, dazu hatte ich eben schon ausgeführt. Was die Sanktionen betrifft, stehen hier Sanktionen im Gesetz. Ich sehe hier eher das Vollzugsdefizit als originär anzusehen, weil Polizei ist Ländersache. Die Bundespolizei wird handeln, auch das Bundeskriminalamt wird sicherlich handeln, aber der Großteil wird sich in den Ländern abspielen. Also werden die Länderpolizeien betroffen sein und werden die Sache ausbaden dürfen mit Kontrollen. Da sehe ich eher den Hinderungsgrund und die Nachbesserungsgründe, die hatte ich schon erwähnt. Genau.
Vielleicht noch ergänzend dazu. Wir müssen schon grundsätzlich immer mal darüber nachdenken, was, sag ich mal, ob eine Strafandrohung im Zweifel dazu führt, dass Menschen von kriminellem Verhalten Abstand nehmen. Und da gibt es unendlich viele wissenschaftliche Untersuchungen zu, dass Strafandrohung nicht immer die Konsequenz hat, dass wir hier eben weniger strafbares Verhalten haben. Es geht ja hier erstmal um Konsumierende, also Kinder und Jugendliche. Das ist der erste Schritt, den wir gehen müssen. Das heißt, wir müssen Kindern und Jugendlichen, und da sind in erster Linie präventive Maßnahmen, wie hier schon mehrfach angeführt, gefragt. Wir müssen im Grunde genommen eine Handlungsanweisung für Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auf der Straße irgendwie Streife gehen oder fahren und stellen das fest. Es wird konsumiert. Dann reden wir jetzt ja nicht über Strafandrohungen, sondern wir reden darüber, dass Jugendlichen oder dass Polizei dann eben tätig wird. Und das wird sie auch jetzt schon, also wenn sie es feststellt. Weil wir jetzt schon natürlich im Rahmen der Gefahrenabwehr, wenn 15-Jährige irgendwo in der Innenstadt rumsitzen mit diesen Kartuschen, natürlich dann auch, jedenfalls meine Wahrnehmung, auch ein Einschreiten geboten ist. Das Ganze passiert aber in einem Kontext, wo Kolleginnen und Kollegen eben auch in der Innenstadt, wenn dort ein Joint konsumiert wird, sich Gedanken darüber machen müssen, wie weit es ist bis zur nächsten Schule oder zum nächsten Kindergarten. Und dann haben wir jetzt noch Lachgas. Also verstehen Sie, wir müssen auf der einen Seite an die Menschen denken, die wir davor schützen müssen, gesellschaftlich dieses Zeug zu konsumieren, was Herr Werse ja nun jetzt auch in seiner Untersuchung bestätigt, dass es eben so ist, dass es konsumiert wird. Und wenn man die Augen aufmacht, dann stellt man das auch fest oder Kinder vielleicht im eigenen Haushalt fragt. Das habe ich getan. Und das ist ja das eine Thema. Das andere Thema ist, Kriminelle oder Kriminelle davon abhalten. Und die, die hier organisiert mit Lachgas handeln, die lachen sich auch an gleicher Stelle darüber kaputt, was für Strafandrohungen. Also da glaube ich jetzt weniger, dass jetzt eine Strafandrohung, jetzt, wenn die jetzt höher ist, dass dann kriminelle Gruppierungen sagen, ach, das lassen wir jetzt lieber. Das ist, ist glaube ich, ein Trugschluss, den man in vielen, vielen Gesetzgebungsverfahren eben immer mal so ein bisschen im Hinterkopf haben sollte. Das sind kriminologische Grunderfahrungen, die wir eben schon seit Jahrzehnten eben auch haben.
Vielen Dank. Sie dürfen
ja
noch.
Ja. Wie ist das Gesetz mit europäischem und internationalem Recht sowie völkerrechtlichen Verträgen vereinbar? Und Herrn von der Kriminalpolizei.
Also wir haben das, was die Ratifizierung von entsprechenden nationalen oder internationalen Verträgen, verschiedene Konventionen. Ich sehe jetzt hier nicht, dass das in irgendeiner Form dagegen läuft, sondern ganz im Gegenteil. Es läuft eigentlich in die Richtung, dass genau das umgesetzt wird, dass Menschen geschützt werden sollen, dass sie Schaden nehmen durch Substanzen, die sie konsumieren. Also ich wüsste jetzt, ich bin jetzt aber auch kein Europarechtler. Ich bin Kriminalbeamter. Also das müsste man dann im Zweifel noch mal genau prüfen. Aber dafür sitzen ja hier auch eine ganze Menge sachkundige Menschen, die in der Lage wären, das noch mal festzustellen. Justiziell, wenn wir über Fragestellungen der justiziellen Regelung reden, dann wäre sicher noch mal angebracht, in einer anderen Form einer Ausschussanhörung noch mal darüber nachzudenken, wie wir mit dem BGH-Rechtsprechung zum gefährlichen Werkzeug umgehen. Denn diese Substanzen, das hat der BGH festgestellt, sind eben ausdrücklich kein gefährliches Werkzeug. Und hier habe ich schon in der Anhörung im letzten Jahr auf einen Antrag von der CDU-CSU deutlich gemacht, dass ich hier eher noch mal auch in der justiziellen Umsetzung, also im Strafgesetzbuch, Änderungsbedarf hätte. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Ausschuss. Danke.
Vielen Dank. Dann Herr Dr. Pantazis.
Ja, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage richtet sich an den Verband der Kommunalen Unternehmen e.V. Herr Neubauer, wir hatten ja vorhin eben gerade schon die Debatte hinsichtlich der explodierenden Lachgaskartuschen. Mit dem Entwurf wollte ich Sie nochmals fragen, sehen Sie mit diesem Entwurf jetzt im Vorliegenden das Problem entschärft und sind aus Ihrer Sicht weitere Maßnahmen wie beispielsweise Pfandpflicht oder insbesondere zum Schutz der Beschäftigten erforderlich?
Ja, vielen herzlichen Dank für die Frage. Also der VKU hat sich sehr gefreut über diesen Gesetzesentwurf und wir unterstützen ihn auch. Wir finden auch sehr gut, dass ganz klar gesagt wird, es gibt keine Abgabe von Lachgas ab 8 Gramm mehr an Privatpersonen. Ich finde, das ist eine ganz, ganz klare Regelung und damit verschwinden diese üblichen Lachgaskartuschen dieser Größe, die man, wie gesagt, in vielen Kiosken und in vielen Spätis eben vorfindet und die oftmals auch so platziert sind, dass man sie gerne mitnimmt, wenn man darauf Lust hat. Also wir versprechen uns da darauf, dass auf jeden Fall die Zugänglichkeit zu diesen Lachgaskartuschen stark drastisch sinkt. Voraussetzung ist aber, dass der Vollzug natürlich funktioniert. Also sowohl aus dem Einzelhandel müssen sie ausgelistet werden, das muss auch kontrolliert werden. Ganz wichtig ist natürlich das Generalverbot des Handels über, also des Onlinehandels und des Versandhandels. Das ist natürlich ein Einfallstor, was ein bisschen schwieriger zu kontrollieren ist. Das wissen wir. Sehr viele Produkte kommen ja auch aus dem Ausland. Und deswegen wird das natürlich der Dreh- und Angelpunkt sein. Funktioniert der Vollzug, dann ist dieses Gesetz sicherlich ein sehr, sehr wirksames, eine sozusagen sehr, sehr wirksames Instrument, dass im Prinzip Lachgaskartuschen nicht mehr an Haushalte verkauft werden und damit auch nicht mehr im Hausmüll landen. Also das sehen wir so, aber wie gesagt, die Voraussetzung ist, dass der Vollzug gut funktioniert. Unabhängig davon sind wir generell für eine Pfandpflicht für Gasflaschen jeder Art. Wir haben nämlich das Problem auch bei Helium. Ne? Das sind ja typisch für Luftballons, aufblasen und so. Es ist ja auch sozusagen eine Gasflasche, die gerne mal explodiert. Wir haben hier die Forderung schon vor längerer Zeit aufgestellt, dass Gasflaschen ab einer Füllmenge von 200 Milliliter eben mit einem Pfand zu belegen sein sollten, zu belegen sind oder belegen werden sollten. Aber wie gesagt, dieses Gesetz, jetzt wie es erstmal so vorliegt, findet unsere ungeteilte Zustimmung. Also insofern würden wir uns freuen, wenn dieses Gesetz jetzt beschlossen würde vom Bundestag. Und dann muss es begleitet werden von einem beherzten Vollzug.
Herzlichen Dank. Dann richte ich jetzt meine Frage anschließend jetzt an den Bund Deutscher Kriminalbeamter. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wollen wir den missbräuchlichen Zugang ja erschweren, ohne den rechtmäßigen Gebrauch zu behindern. Und können die geplanten Versandhandelsverbote denn effektiv kontrolliert und durchgesetzt werden, um den Missbrauch einzudämmen?
Da sage ich nein. Das ist nicht möglich. Das ist nochmal dasselbe Thema wie vorhin, auf Streife gehen im Internet. Also wer soll das machen? Wie? Also wir haben bei so vielen anderen Themen, und da muss ich jetzt auch ehrlich sein, wir müssen als Polizei und auch die verantwortlichen Ministerinnen und Minister der jeweiligen Ministerien ehrlich sein und sagen, was geht und was nicht geht. Und ich glaube, dass wir, wenn wir über Hass und Hetze reden und ähnliche Faktoren, ja, eher vielleicht eine Notwendigkeit haben, hier mehr zu schauen, was im Internet passiert. Wir werden natürlich Hinweise kriegen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach Umsetzung des Gesetzes Hinweislagen haben, die sich darauf beziehen, dass Handel getrieben wird mit, dann müssen wir natürlich logischerweise, das ist eben unsere Pflicht, dann auch einschreiten. Ich bin dann sehr gespannt, wer das wie, in welchem Umfang, mit welchen Rechtsmitteln und Möglichkeiten der Überwachung dann machen wird.
Gut, herzlichen Dank. Dann hätte ich noch eine Frage an den Berufsverband der Kinder- und Jugendärztinnen. Sehen Sie Lücken in der Versorgung oder Beratung von Jugendlichen, die Lachgas oder andere psychoaktive Stoffe konsumieren?
Auf jeden Fall. Ich denke, das ist viel zu wenig. Also da haben wir wieder das Thema Schulgesundheitsaufklärung, die einfach in viel zu geringem Maße erfolgt. Und das Thema Gesundheit als Schulfach ist sicherlich durchaus was, was ja sehr umstritten ist, was die Schulen ja nicht so gerne hören. Aber die Implementierung in den verschiedenen Fächern von diesen Themen würde ich dennoch sehr gerne an die Kultusministerien dieser Länder verweisen würden wollen. Ja.
Das war's. Vielen Dank. Dann Frau Heidmann noch mal für die Grünen.
Ja, herzlichen Dank. Ich würde meine erste Frage gern an die Gewerkschaft der Polizei diesmal richten und Sie generell fragen, ob Sie eigentlich dieses neue psychoaktive Stoffegesetz jetzt als den richtigen Regelungsort einschätzen oder ob Sie sich tatsächlich auch andere Gesetze oder Regelungsorte hätten vorstellen können, die gegebenenfalls zielführender wären. Also wenn ja, freue ich mich auch, wenn Sie sagen könnten, warum. Und dann wüsste ich auch gern, ob Sie die mitgeregelten erweiterten Eingriffsbefugnisse sowohl von der Polizei als auch vom Zoll für geeignet halten, gerade bei der Verbreitung von K.O.-Tropfen tatsächlich auch etwas zu reduzieren.
Vielen Dank für die Frage. Erste Antwort, ja. Wir sehen das grundsätzlich richtig geregelt hier in diesem Gesetz. Wir befürworten auch das Gesetz und halten das für den ersten richtigen Schritt, quasi hier eine Gesetzeslücke zu schließen. Das hatte ich schon erwähnt. Ich sehe hier den Bedarf eher in dem Vollzugsdefizit, was wir momentan haben, nämlich der Nachweis, also des Nachweises und der Ermittlungen, die wir tätigen wollen und auch müssen im Nachgang solcher Anwendungen. Und zweiter Schritt im Bereich der Prävention. Das ist eben schon angedeutet worden. Der Bund hat bezahlt, der Bund hat bestellt, der Bund möge auch bezahlen und sollte uns in die Lage versetzen, das zu tun. Das können wir momentan schwer. Prävention ist immer schwer messbar, das verstehe ich, aber es sollte uns wert sein, dort zu investieren, in Bildungseinrichtungen, in Aufklärungsmaßnahmen und Konzepte darauf hinzuweisen und ein konkretes Werbeverbot mit einzubauen. Also das vielleicht zu diesen Fragen. Andererseits sehe ich quasi ein deutliches Defizit in unseren Ermittlungsbefugnissen. Und das ist quasi des Pudels Kern, um effektiv zu ermitteln, um eventuell Straftaten herauszuarbeiten. Und das ist ja quasi eher, wo ich sage, wo wir auf einen richtigen Schritt sind hinsichtlich moderner Ermittlungsbefugnisse mit der Anpassung der StPO, auch gewisse Straftatbestände im StGB anzupassen, sodass wir hier im 21. Jahrhundert endlich ankommen und dementsprechend auch moderne Ermittlungsarbeit tätigen können. Habe ich einen Frageaspekt vergessen?
Herzlichen Dank. Gut, dann würde ich gern Herrn Werse noch mal fragen. Sie forschen ja nicht nur zu Lachgas oder GBL, sondern wahrscheinlich auch zu anderen Substanzen. Sehen Sie tatsächlich aktuelle Trends von anderen Substanzen, die gerade, ich sag mal, im Aufwind sind, wo gegebenenfalls auch eine stärkere Regulierung in Zukunft notwendig wird?
Naja, also einer der größten Trends, den wir seit einigen Jahren sehen, ist Kokain. Das ist eine Substanz, die sozusagen verbotener gar nicht sein kann, aber trotzdem ist der Konsum und auch vor allen Dingen auch das Angebot angestiegen. Auch das Image hat sich zum Beispiel in Partyszenen deutlich verbessert. Also insofern hängt da sozusagen jetzt eine strenge Regulierung und irgendwie die Entwicklung der Verbreitung kaum miteinander zusammen. Und wie gesagt, ich erwarte jetzt auch nicht, dass sich jetzt an der Verbreitung von GBL viel ändern wird. Aber ich wollte nochmal ganz kurz nochmal auf dieses Thema K.O.-Tropfen eingehen. Also ich finde es auch deswegen problematisch, das gleichzusetzen mit GBL, weil es einfach viele, viele andere Substanzen gibt, allen voran Benzodiazepine, die relativ leicht erhältlich sind, also über den Arzt nämlich, beziehungsweise über Apotheken, die auch eigentlich zum Teil sogar in Anführungsstrichen besser geeignet sind, um entsprechende Verbrechen zu begehen, also Leuten das unterzumischen, weil sie zum Beispiel auch das Gedächtnis auslöschen. Also sprich, irgendwelche Zusammenhänge zwischen Legalität und Verbreitung sind relativ beliebig.
Dankeschön. Dann Atos Göpiner zum Abschluss.
Ja, vielen Dank. Ich kann an der Frage oder an der zusätzlichen Beantwortung der Frage direkt anschließen. Herr Professor Werse, an Sie nochmal, weil Sie gerade meinten, der Anteil an NPSG-Substanzen, an den jetzt zu verbietenden Substanzen oder in NPSG einzuführenden Substanzen ist gar nicht so groß. Welche anderen Substanzen, vielleicht nochmal zur Ausführung, spielen eine Rolle und in welchen Anteilen sind sie, also gibt es da irgendwelche Zahlen für?
Ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, die Forschung ist da sehr, sehr ausbaufähig. Also das ist auch wirklich noch mein dringender Appell. Es gibt Anzeichen dafür, dass solche Fälle, in denen Leuten Drogen untergemischt wurden, zu welchem Zweck auch immer, angestiegen sind. Aber wie sehr das angestiegen ist, dazu gibt es einfach viel zu wenig Forschung. Und gerade die Verbreitung der Substanzen, dazu haben wir jetzt in Deutschland auch so meines Wissens keine Zahlen. Es gibt aber eine Untersuchung aus Frankreich, wo man gerade infolge von diesem Fall Pellico sich ja doch ziemlich stark dieses Themas angenommen hat und dann auch Fälle registriert hat, die in denen quasi Drogen angewendet wurden, um Leute zu, ja, nicht vergiften, aber sozusagen so zu berauschen, um dann vielleicht auch noch andere Verbrechen zu begehen. Und da war GBL wirklich, hatte nur einen relativ kleinen Anteil. Benzodiazepine hatten einen deutlich größeren, aber auch sowas wie aufputschende Substanzen, also Kokain oder Ecstasy oder eben auch Alkohol in unerwarteter Menge spielten da auch relativ betrachtet eine größere Menge als GBL. Also insofern nochmal die Warnung, wir werden das Problem K.O.-Tropfen dadurch nicht im Ansatz lösen. Ich vermute sogar eigentlich gar keine Änderung.
Nochmal die Nachfrage zu Benzodiazepinen. Wie sind die denn jetzt geregelt? Die sind sozusagen in Apotheken, wie sind die geregelt?
Ja, es ist ja ein relativ verbreitetes Medikament, was für viele Zwecke auch durchaus sehr nützlich ist, zum Beispiel vor einer Operation oder eben auch für bestimmte psychische Leiden. Aber es ist auch bekannt, dass es einfach wahrscheinlich Millionen von Menschen gibt, die davon abhängig sind, weil Ärzte, Ärztinnen das einfach viel zu lax verschreiben, auch über die Dauer hinweg, die eigentlich vorgegeben ist. Also, ich glaube 2 Wochen oder sowas in der Richtung. Und in einer Untersuchung, wo es um den Konsum von solchen Drogen unter jungen Leuten geht, haben wir zum Beispiel auch herausgefunden, dass viele sich dann einfach bei ihren Eltern oder bei ihren Großeltern bedienen, weil sie das einfach noch im Medikamentenschränkchen liegen haben. Wie gesagt, also die Verschreibungspraxis ist da nicht besonders restriktiv und wahrscheinlich ist es auch nicht besonders schwierig, die übers Internet dann irgendwie aus dem Ausland oder so zu bekommen.
Wahrscheinlich die letzte Frage zur Kriminalisierung von Konsumierenden, die sozusagen nicht nutzen, um es bei anderen anzuwenden, sondern bei sich. Bitte teilen Sie uns mit, was die Aufnahme im NPSG trotzdem für Menschen mit einer Abhängigkeitserkrankung bedeutet, die eben auch GBL konsumieren.
Ja, man hat zwar in dem NPSG grundsätzlich eine Entkriminalisierung der Konsumierenden drin, aber trotzdem bleibt es ja ist es ja verboten, auch der Besitz. Und insofern kann es durchaus diejenigen, die abhängig sind, und die gibt es von GBL, dann auch durchaus betreffen, dass sie dann eben unter dieser Kriminalisierung leiden. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen, wahrscheinlich viel mehr, als dass die illegalen Anbieter darunter leiden.
Gut, das war jetzt die Punktlandung mit den 15 Sekunden noch hinten dran aus der letzten Runde. Also, ich darf mich ganz herzlich bedanken für Sie, die zu uns gekommen sind, und für die, die zugeschaltet waren und uns hier Rede und Antwort gestanden haben. Und darf Sie verabschieden aus dem Ausschuss in eine hoffentlich noch angenehme Restwoche. Und die anderen Mitglieder des Ausschusses sehen uns wahrscheinlich zum einen oder anderen Tagesordnungspunkt im Plenum noch wieder. Also die Sitzung ist geschlossen.